So, es füllt sich langsam. Mal eine ganz kurze Frage, nur mal so für mich zumindest. Wir hatten schon mal mit dem Modem gearbeitet. Wow, okay. Das, ja. Wer kennt noch so 2400er Modems? Ja, okay. Ich oute mich mal auch als alten Sack, aber man glaubt es kaum, aber es ist noch nicht mal so lange her, wo das modern war. Okay. Ja. Okay, jetzt sieht so aus, als ob nicht mehr so viele kommen, und die kommen, die haben halt Pech gehabt. Ich möchte mal ein bisschen was erzählen, was eigentlich, also wir sind ja hier sehr verwöhnt, Breitband, Internet. Die meisten Leute fangen ja schon an zu heulen, wenn sie weniger als 6 Mbit zu Hause liegen haben. Beziehungsweise ja 100 Mbit, was wir zu Hause haben, ist nichts wirklich Exotisches mehr. Es ist allerdings so, dass das, ich sage mal, eine absolute Ausnahme ist. Also das funktioniert in Mitteleuropa. Das funktioniert ja nicht mal hier bei uns flächendeckend, aber es gibt ja noch den Rest der Welt. Und es gibt ja halt auch noch hier, wenn mal was passiert ist, was, wie soll ich sagen, ja, außerplanmäßig ist, weil dann schmiert unsere so schöne Infrastruktur auch gerne mal ab. Ja, zur Kommunikation, dass das ein Menschenrecht ist, muss ich, glaube ich, hier in dem Publikum nicht wirklich begründen. Weil ja, freie Kommunikation, unzensierte Kommunikation steht einfach jedem zu. Das muss man auch nicht begründen, warum man die haben will. Das ist einfach ein Grundrecht. Also da müssen wir nicht drüber reden. Der Vortrag selbst ist jetzt weniger technisch im Sinne von, dass ich jetzt erkläre, wie setzt man eine Mailbox auf oder wie mache ich jetzt, keine Ahnung, im Protokoll, was so und so robust ist oder ähnliches. Mir geht es hauptsächlich darum, mal ein paar Ideen zu geben an die Leute, die sich mit Planung von, ich sag's mal jetzt, Netzwerken, die sich mit Sachen befassen, wie zum Beispiel Programmierung von Internetdiensten, die sich befassen mit solchen Sachen wie Freifunk und so weiter und so fort. Also alles irgendwo Leute, die sich mit Technik zur Kommunikation als solches auseinandersetzen, wobei ich jetzt Kommunikation relativ weit fasse, also auch solche Sachen wie zum Beispiel diese ganzen Cloud-Dienste im Sinne von ja, Dropbox oder so. Also alles, wo man irgendwie Informationen austauscht. Und wenn ich hier in dem Sinne von Kommunikationsplattform spreche, dann meine ich in der Regel den Übertragungskanal, sprich die Leitung, wie das Zeug dahin oder wieder wegkommt, als auch den Dienst selbst. Also ob das in Chat ist, ob das in ja, wie Dropbox ähnliches, also so File Storage oder sowas ist. Wer sich mit sowas befasst, an den, außerdem natürlich an die User, die sich mal Gedanken drüber machen sollten, dass ihre ganze Planung, oder ihr ganzes Leben in ihrem iPhone, Android, was auch immer steckt, was mit irgendwelchen Diensten verbunden ist, die eben zum Beispiel auf IP basieren, die zum Beispiel auf Verfügbarkeit von Netzen und sei es auch nur GSM, reden wir ja noch nicht mal von UMTS, halt basieren. Ja, was kann alles passieren, damit Kommunikation als solches zusammenbricht? Natürlich technische Probleme, klar. Also wir alle haben schon erlebt, dass aus irgendeinem Grund einfach das Netz nicht mehr ging. Ich weiß nicht, wann das war, vor einem Jahr, glaube ich, wo die Telekom irgendwas geupdatet hatte und dann alle T-Mobile-Handys nicht mehr ins Netz kamen. Ich glaube, es war T-Online, T-Mobile. Also es kann durchaus einfach nicht mehr gehen, weil irgendwer dran rumgespielt hat und ja, dann steht man blöd da. Also das heißt, in solchen Fällen möchte man vielleicht irgendwo Reserve haben. Es kann aber auch sein, so Massenevents wie zum Beispiel der also Silvester in Berlin, Love Parade und so weiter, wo plötzlich für kurze Zeit sehr, sehr viele Leute an einen Ort kommen und plötzlich gehen die Handys nicht mehr. So. Es kann natürlich auch einfach Katastrophen sein. Dresden Hochwasser 2003. ging auch ein Teil des Telefonnetzes nicht mehr. Handynetz ist teilweise ausgefallen. Ja, kommt immer wieder vor. Wird in Zukunft noch mehr vorkommen, weil der Trend deutlich dazu geht, Telekommunikationsleitungen überirdisch zu verlegen, also sprich Telefonmasten aufzubauen. Also ist Sturm, ein Baum fällt um und reißt da gleich mal 100 Meter Kabel runter. Und damit ist dann halt auch schnell mal irgendwie ein Dorf oder ein Stadtteil abgeklemmt oder halt auch nur ein paar Häuser. Aber dieser Kostendruck, den die Firmen sich machen, führt halt auch dazu, dass Infrastruktur insgesamt unzuverlässiger wird. Es gibt natürlich auch ökonomische Ursachen. Wer hier, keine Ahnung, ob es in Dresden noch große Opalgebiete gibt, also Glasfaser ausgebaut, das ist halt einfach so, dass die Telekom damals noch Großteil dieses Opaltechnik, also diese Glasfasertechnik installiert hat und die ist einfach für 20 Jahre oder so ausgelegt und in der Zeit updaten die dort nichts. Also das heißt, obwohl die verlegten Leitungen problemlos mehrere 100 Megabit oder Gigabit übertragen kann, ist die Vermittlungstechnik einfach nicht in der Lage, eine ordentlich breitbandig Internet drüber zu liefern. Das heißt, einfach aus wirtschaftlichen Gründen, weil das Zeug noch nicht abgeschrieben ist sozusagen, bauen die da nicht aus. Genauso wenig wie zum Beispiel Dörfer ausgebaut werden, wo nicht genügend Leute wohnen, beziehungsweise die zu weit weg sind, wo der Anschluss sich einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht lohnt. Das sind jetzt erste Weltprobleme. Es gibt natürlich auch noch andere wirtschaftliche Gründe. Ganz Afrika hat weniger angeschlossen ans Internet als irgendwie eine 100.000 Leute Stadt in Deutschland. Das heißt also, Armut bzw. Wenig wirtschaftliche Stärke führt natürlich auch dazu, dass Kommunikation entweder gar nicht erst stattfindet oder eben auch regelmäßig zusammenbricht. Also wer mal versucht hat, irgendwie in, keine Ahnung, Südafrika oder so ein stabiles Voice-over-IP-Gespräch mit Deutschland oder so zu führen, der wird sich wundern. Und da ist Südafrika noch eine, ja, wie soll man sagen, positive Ausnahme in Afrika. Ja, Zensur ist natürlich auch ein großes Problem. Wir hören immer nur von irgendwie kleiner arabischer Diktator, sperrt mal schnell das Internet, weil bei ihm eine Revolution stattfindet. Ist nicht nur so, dass das in Arabien oder wo auch immer ist, findet auch bei uns statt. Also ich sage nur die Sachen, was in England, da randalieren Jugendliche und die erste Idee ist, wir drehen den Facebook ab. Also als ob das irgendwas ist. Aber insgesamt ist das so, dass, oder jetzt die Pornosperren in England, also da gehört schon ein bisschen was dazu, überhaupt sich auf, also so eine Idee zu kommen, aber das heißt, wir sind nicht davor gefeit. Wir können durchaus ohne hier irgendwie zu sagen, das ist jetzt eine fragwürdige Behauptung, ich gehe davon aus, wenn hier irgendwie im großen Stil irgendwas stattfinden würde, ähnlich wie jetzt in New York zum Beispiel, dieses Occupy Wall Street, dass dann hier von Politikern käme, wir müssen denen jetzt das Netz abdrehen, damit die sich nicht organisieren können. So. Also, wir reden jetzt mal drüber, was muss man eigentlich an alternativer Struktur schaffen und was sind da die Voraussetzungen, wenn Kommunikation funktionieren soll. Also die Kommunikation muss unter allen Umständen funktionieren, das ist eigentlich klar. Das heißt, es geht jetzt darum, nicht, dass das 24/7 funktioniert, sondern dass man sagt, die Information muss ihren Bestimmer erreichen und das eben auch in dem Sinne sicher, dass ich sagen kann, die Nachricht ist angekommen. Also nicht nur, ich habe sie losgeschickt und sie ist auch irgendwo in den Kanälen, aber sie muss halt auch ankommen. Weiterhin, wenn es um Umsetzung von alternativen Kommunikationsmitteln geht, muss natürlich auch eine Praktikabilität da sein. Das heißt, es nützt mir gar nichts, wenn ich sage, die neueste Technik ist das und das oder das ist ein ganz super Protokoll, wenn es dem Einsatzzweck nicht angemessen ist. Das ist ein Ding, was immer gerne übersehen wird. Es ist nicht immer, was geht, sondern was funktioniert. Das heißt, man muss immer auch in dem Falle davon ausgehen, Kompromisse machen zu müssen. Zum Beispiel, weil eben Technik, die man anstrebt oder die man umsetzen könnte, zu teuer ist, zu kompliziert ist. Ja, auch zum Beispiel, also wie gesagt, nicht immer nur im Hinterkopf haben, dass es hier um Deutschland geht oder um Mitteleuropa. Solche Strukturen sollten natürlich auch in Afrika oder wo auch immer funktionieren, in der dritten Welt im Allgemeinen, wo einfach nicht so viele Leute rumlaufen, die einfach Ahnung von der Technik haben. Das heißt, die Technik muss einfach auch unkompliziert sein und robust, andere klimatische Bedingungen, was auch immer. Das heißt, immer schauen, was brauche ich und wie kann ich es umsetzen. Und was hier sinnvoll ist, muss nicht irgendwo in Afrika oder in Nordsibirien sinnvoll sein. Was natürlich auch eine wichtige Sache ist, hängt natürlich auch von den Umständen ab, mit denen man zu tun hat. Das heißt, solche Sachen wie zum Beispiel Abhörsicherheit, Manipulationssicherheit, wenn man zum Beispiel mit solchen Fällen wie Nordafrika, wo die ganzen Länder da mal kurz kollabiert sind, zu tun hat, da sind natürlich Kommunikationsstrukturen im Allgemeinen das, worauf sich die Geheimdienste oder so als erstes stürzen und dann natürlich auch zusehen, wo kriegen Sie die Leute, können Sie denen irgendwie die Organisation versauen und ähnliches. Natürlich was anderes, als wie wenn man sagt, wir bauen mal hier schnell irgendein Kommunikationsnetz auf, weil wir haben hier 3 Wochen Hochwasser. Da wird kein Geheimdienst kommen und sagen, hier, ihr dürft das nicht. So, ja, worum geht es nicht? Zugriff auf Facebook und Co. Also Facebook ist hier nur ein Beispiel. Jeden steht es frei, Facebook zu benutzen. Ob es weise ist, ist eine andere Diskussion, aber soll jeder machen. Wichtig ist es, dass wenn man sich Gedanken darüber macht, alternative Kommunikationsmittel oder Wege zu schaffen, wird doch manchmal so, und wenn man den Leuten, die da mit sich befassen, dann auch so zum Beispiel sagt, digitale Trampelpfade statt digitale, also Hochgeschwindigkeitsautobahn, da geht es nicht darum, ob jemand auf Facebook zugreift. Da geht es einfach darum, dass Leute miteinander kommunizieren können. Das ist hiermit gesagt. Das heißt auch, ist zumindest jetzt meine Meinung, dass kommerzielle Dienste, aka Facebook, sollen sich gefälligst selbst darum kümmern, die Leute wieder ans Netz zu bringen. Das ist nicht die Aufgabe von denen, die sich mit Vernetzung von irgendwelchen, ich sag's mal, Leuten auf der Straße, denen, da geht es darum, dass man die Leute miteinander reden lässt, dass sie sich Daten hin und her schieben können, solche Sachen. Natürlich geht es auch darum, dass ich, wenn ich ein Netz aufbaue, zum Beispiel ein Freifunknetz, da kommen wir dann später noch zu, dass ich natürlich, würde ich nie Facebook sperren. Also es gibt immer auch dieses Ding Netzneutralität. Das heißt, ich habe in meinem eigenen Netz natürlich, nur weil ich einen Dienst doof finde, lange nicht das Recht, den abzuklemmen. Wobei dann auch wieder die Diskussion kommt, Quality of Service, also wenn ich in einem Netz, also wenn ich ein Netz betreibe, kann ich natürlich bestimmen, welche Dienste laufen darin, wie schnell. Das heißt, ich kann priorisieren und dieses Priorisieren bedeutet immer auch ein Bewerten. Das kann, also es ist ein zweischneidiges Schwert, ich will jetzt auch keine Grundsatzdiskussion darum führen, es geht aber darum, dass Quality of Service zum einen ein technisches Ding ist, zum anderen ein inhaltliches, was natürlich dazu führen kann, dass bestimmte Dienste einfach schlechter laufen und damit man unter Umständen Sachen eben aus seinem Netz raushält. Ein klassisches Ding ist in den ganzen Freifunknetzen dieses File-Sharing. Die verstopfen natürlich die Netze, das ist klar. Das heißt, sie machen Kommunikation zum Teil unmöglich. Auf der anderen Seite ist das File-Sharing auch Kommunikation. Wo ich sage, was absolut legitim ist, aber andere sagen halt, ich will halt unbedingt meine E-Mails holen. Man muss halt schauen, was, also ihr sagt, das ist immer so eine Frage, was das Ziel ist. Und wenn ich hier ein Freifunknetz aufbaue, wo ich einfach einen Stadtteil mit vernetzen will, habe ich natürlich andere Sachen, als wenn ich in Afrika die Leute irgendein entferntes Dorf überhaupt per E-Mail erreichen will. Und diese ganze Sache um Netzneutralität und so weiter erübrigt sich spätestens dann, wenn man überhaupt kein IP mehr zur Verfügung hat, also im Prinzip Internettechnik, sondern wenn man wieder auf herkömmliche alte Technik zurückfällt. Was allerdings, wie gesagt, gerade im Falle von, ich sag's mal, politischen Problemen immer wieder sich gezeigt hat, auch wenn es immer heißt Facebook-Revolution in Arabien und so weiter oder Twitter-Revolution, diese ganzen kommerziellen Dienste sind kein verlässlicher Partner, um Kommunikation im Zweifel aufrechtzuerhalten. Das hat sich in England gezeigt, das hat sich auch in diversen anderen Ecken der Welt gezeigt. Deswegen steht es hier, Zugriff auf Facebook und Co. Darum geht es nicht. Es geht, wie gesagt, darum, eigene Infrastruktur zu haben, die im Prinzip mir ermöglicht, oder nicht nur mir, sondern den Leuten, die es betreiben, einfach in, unabhängig von den anderen Sachen sind. Ja, kommen wir erstmal zur IP-Connectivity, das heißt, erste Weltproblem. Wie kann ich im Prinzip Internet irgendwo hinbringen, wo das normalerweise nicht ist? Sei es zum Beispiel ein Opal-Gebiet, also ein Glasfasergebiet, wo einfach kein Breitband ausgebaut ist. Mitunter sind es auch alternativ gefärbte Stadtteile, die einfach sagen, wir bauen uns unser eigenes Bürgernetz auf. Es gibt auch ein sehr großes, unabhängiges WLAN-Meshnetz in Dänemark. Dort ist halt auch ein sehr dünn besiedelter Bereich vom Land, wo die staatliche Telekom einfach gesagt hat, da legen wir nichts hin, das ist uns einfach zu dünn besiedelt, dort machen wir kein Geschäft. Ja, mal kurz durchgegangen, also WLAN-Hotspots, jeder kennt WLAN, damit kann man schon erstmal relativ viel machen. Also eine lokale Vernetzung von zum Beispiel irgendeinem Wohnhaus, in Club wie jetzt oder hier in Veranstaltungsgelände wie den, Messe, was auch immer, ist mit so blöd wie es klingt, einen einfachen WLAN-Router aus dem Mediamarkt oder wo auch immer, durchaus ja, machbar. Außerdem, wofür WLAN auch sehr gut geeignet ist, sind Richtfunkstrecken. Also wenn man größere Strecken überwinden muss, zum Beispiel man ist ein Dorf, 5 Kilometer entfernt vom nächsten Breitbandanschluss, ist es durchaus möglich, WLAN mit Richtfunkantennen über die Strecke sein IP zu transportieren. Allerdings muss man auch dazu sagen, WLAN ist Funk. Dazu liegt ein Bereich vom WLAN, ein 2,4 Gigahertz Bereich, der ist von anderen Funkdiensten noch belegt. Das heißt, WLAN als solches ist natürlich relativ störanfällig. Man kann das mit diversen Tricks wie Richtantennen zum Beispiel auch noch ein bisschen minimieren, aber es ist generell relativ viel los. Wetter spielt eine Rolle, was auch ein sehr oft sehr hoher Störfaktor bei WLAN ist, was viele nicht wissen, sind Mikrowellenherde. Die funken ungefähr im selben Bereich, allerdings mit deutlich mehr Leistung. Also die meisten Leute jetzt so, die damit mit Elektrosmog und so argumentieren, die sagen ja, die 10 Milliwatt, 100 Milliwatt, was so ein WLAN-Access Point bringt, der verseucht mir meine Umwelt. In Deutschland sind Mikrowellen noch zugelassen, die eine Leckstrahlung von 10 Watt haben. Also das bügelt einiges an WLANs weg. Das heißt, also wenn sie kaputt sind oder noch etwas älter, dann kann das sogar noch schlimmer sein. Ja, Mesh-Netzwerke oder vielleicht noch, wenn es irgendwie Fragen gibt, Arm hoch. Mesh-Netzwerke, Freifunk, es gibt noch diverse andere, die das einsetzen, aber in Deutschland ist Freifunk eigentlich das bekannteste. Das sind Netzwerke, die sich sozusagen in sich selbst vernetzen, also wo es verschiedene Nodes gibt, die miteinander reden und die Nachrichten von einem Node zum anderen aufbauen. Damit lassen sich problemlos ganze Stadtteile vernetzen. Und das auch in einer relativ kurzen Zeit. Also ein paar Tage ist da möglich, die Sachen, wenn man sie strategisch günstig hinstellt, wenn man das Ganze ein bisschen plant, ist in recht stabiles Netz, wirklich in, selbst, also wenn das eine geübte Truppe macht, selbst in Stunden aufgebaut. Und die Praxiserfahrungen von Berlin zum Beispiel, aber auch Leipzig zeigen halt, dass es auch über Jahre stabil läuft. Also dass man damit auch wirklich vernünftig Netz machen kann. Es sind natürlich immer wieder die Sachen, es ist ein Medium, was sich viele Leute teilen. Das heißt, ein Idiot im Netz kann vielen Leuten das Leben schwer machen. Insgesamt hat aber, haben die Mesh-Netze, zumindest die, die auf WLAN funktionieren, natürlich dieselben Probleme wie WLAN. Wenn WLAN gestört ist durch die verschiedenen Sachen, dann hat natürlich auch, haben auch die Mesh-Netze ihre Probleme. Ja, Kabelvernetzung, das wird oft unterschätzt. Ist natürlich den meisten, wenn wir sagen, ja klar, ziehe ich ein Netzwerkkabel, aber ein Netzwerkkabel 100 Meter ohne zusätzliche Technik, dann ist Schluss. Das heißt, irgendwie in einer Hausvernetzung, vielleicht auch mehrere Wohnblocks aneinander, kann ich durchaus mit Kabeln selbst vernetzen. Aber irgendwo ist dann einfach mal die Grenze von Ethernet da. Man kann natürlich auch auf andere Sachen wie zum Beispiel Glasfaser umsteigen, was natürlich dann auch wieder relativ schnell teuer wird. Aber grundsätzlich ist es möglich, sich in seinem Dorf zum Beispiel einfach zu sagen, wir graben jetzt mal einfach unsere eigene Netzwerkinfrastruktur ein und machen das. Ja, jetzt ist das hier weitergesprungen. Großartig. Mal ganz kurz hier meinen Notizzettel zurück. So, also, da waren wir. Das, was eine Sache ist, was wenige Leute wissen, und da kommen wir schon zu dem, was ich ein bisschen erzählen will. Man kann zum Beispiel sich auch mit ganz einfachen Zweidrahtleitungen, Klingeldraht, ein Netzwerk bauen. Und das nicht mal teuer. Also, es funktioniert mehrere Kilometer über ganz normal billigsten Draht zu legen, indem man sich zum Beispiel eBay oder wo auch immer ein paar alte Modems schießt, die diesen Standleitungsmodus haben. Das heißt, man nimmt hüben zwei, drüben zwei und schon hat man zwar jetzt in dem Fall wahrscheinlich irgendwas so 57, 6 Kilobit, aber man hat eine Leitung, die erstmal in dem Sinne keine Betriebskosten erzeugt und wo ich IP durchkriege, wo ich auch auf größere Entfernungen und für relativ wenig Geld oder teilweise auch schon vorhandene Verdrahtungen einfach mal IP drüber legen kann. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Laserlink. Das ist eine Sache, wo jetzt alle denken, teuer und ja, aufwendig und ist relativ aufwendig. Und wenn man hohe Übertragungsbandbreiten haben will, ist das auch teuer. Aber eine ganz einfache Sache ist, sich ein USB-IRDA-Modul zu kaufen, ein bisschen zu basteln, die Infrarotdiode gegen einen Laser auszutauschen, Optik davor. Das ist was man an einem Wochenende durchaus machen kann. Man hat eine 4-Mbit-Laserlink-Leitung. Also es ist durchaus nicht so schwer. Hängt von deiner Optik ab. Also das Weiteste, was ich bisher gehört habe mit IRDA, war so 17, 18 Kilometer. Aber das sind dann wirklich Sachen, schönes Wetter und ist durchaus, aber ich sage es mal so, wir haben mal vor, das ist jetzt so ungefähr so 15 Jahre her, einen Jugendclub angebunden und da hatten wir so 700 Meter und das war stabil. Also selbst so leichter Regen hat das Ganze nicht wirklich gestört. Es ist natürlich Fummelei, aber da muss man wieder wirklich sagen, was hast du für eine Optik? Also wenn du wirklich hüben und drüben keine Optik hast, sondern den Laser wirklich versuchst, auf deine Laserdiode, die irgendwas 5 mm Durchmesser hat, auszurichten, das kann ich dir sagen, ist unmöglich. Vor allen Dingen reichen da schon ein paar Temperaturschwankungen, dass sich das wieder, wie soll man sagen, wegbewegt. Ist jetzt wirklich so, kannst du pauschal nicht sagen. Es hängt wirklich von deinen bastlerischen Fähigkeiten ab, was für eine Entfernung das überbrückt. Es gibt im Netz so diverse Bauanleitungen, wie man das machen kann. Und die meisten, die benutzen da irgendwelche Linsen, die sie bei eBay gekauft haben, so im Durchmesser 10 cm. Und das ist wohl relativ, ich sag's mal, moderat ausrichten. Es ist nicht so, dass man das aufbaut, so ein bisschen richtet wie jetzt eine Richtantenne, sondern man muss schon schauen, dass man da ungefähr drauf trifft. Aber es ist machbar. Also es ist auch für Amateure machbar. Muss man kein Profi sein. Wenn ich natürlich 10, 15 Kilometer überbrücken will, das sind dann ganz andere Probleme. Also da hat man dann schon Probleme im Sinne von, dass die Halterung, mit der man das zum Beispiel an einem Geländer oder was befestigt, durch Temperaturunterschiede, die irgendwie 5 Grad sind, sich so verzieht, dass das an der anderen Seite 3-4 Meter ausmacht. Das sind dann also ganz andere Sachen, mit denen man rechnen muss und wo man auch bedenken muss. Ja. Insgesamt, um jetzt mal hier zurückzukommen, sind natürlich solche Sachen, wenn ich hier sage, alternative IP-Connectivity, ich brauche irgendwo einen Uplink ins Internet. Das ist natürlich bei uns hauptsächlich ein Problem rechtlicher Natur. Das heißt, viele Internetprovider verbieten mir einfach, meinen Internetanschluss mit anderen zu teilen. Ist natürlich auch immer wieder, ja, die Terroristen, die dann kommen und mein WLAN benutzen. Solche Probleme kann man relativ einfach umgehen. Man mietet sich irgendwo in den USA, in Russland, in Schweden, wo auch immer, eine virtuelle Maschine, OpenVPN drauf, und es ist nicht mehr ein Problem deutscher Behörden und der dortigen Behörden auch nicht, weil es von hier kommt. So, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber ich habe noch nie gehört, also dass irgendwo jemand, der das so macht, Ärger gekriegt hätte. Ich habe einmal, also ich selbst habe auch schon, keine Ahnung, mehrere Dutzend, würde ich jetzt mal sagen, WLAN-Hotspots mit aufgebaut und auch selbst welche betrieben. Und ich habe ab und zu mal Anfragen gekriegt, aber also jetzt von, dass, weil da irgendwas drüber passiert ist, aber nie wirklich Ärger. Ich weiß einen einzigen, der wirklich mal eine Hausdurchsuchung gekriegt hat, und das ist in Leipzig einer im Freifunk. Da hat einer übers Freifunk die Seite von einem Bürgermeisterkandidaten während der Wahl gehackt, und das war halt gerade zufällig seine IP, wo das nach außen gegangen ist. Aber selbst der hat strafrechtlich gesehen keinen Ärger gekriegt, außer dass dann irgendwie früh um 8, 10 grüne Leute bei ihnen in der Wohnung standen, was schon unangenehm genug ist, aber direkt Folgen in dem Sinne habe ich noch nicht gehört. Aber grundsätzlich ist das ein Ding, was in Deutschland immer als Gegenargument vorgebracht wird, die eigene Leitung nicht zu teilen. Also die Bandbreite kann man in der Regel problemlos verschmerzen bei den heutigen Bandbreiten, die man zu Hause hat. Aber wie gesagt, die eigene IP ist relativ einfach zu verschleiern und vor allen Dingen günstig.
Kennst du von Fällen, wo so ein ISP mal vorgegangen ist, wenn der gemerkt hat, so?
Das habe ich öfters gehört, als das Polizei kam. Aber so richtig ernst haben sie nie gemacht, dass sie jemand abgegeben. Also da habe ich jetzt noch nichts von gehört. Also ich habe von mehreren Fällen gehört, wo sie Briefe geschickt haben. Hier, du, wir haben das. Also ganz am Anfang war es ja auch so, dass sie da richtig gesagt haben, ihr dürft nicht. Und dann, also ihr dürft nur einen Rechner ranhängen. Telekom war da zum Beispiel. Und dann haben sie selbst Router in ihren Läden stehen gehabt. Also es ist auch ein Problem für die, das zu beweisen. Ist ja klar, wenn du in der Nat bist, es gibt Mittel und Wege, aber generell ist es für die nicht jetzt so einfach zu sagen, zumindest nicht ohne in deine Leitung zu hören, was sie ja eigentlich nicht dürfen. Sie können das halt nur an der Nutzungsstatistik festmachen, aber einer, der den ganzen Tag Internetradio hört, produziert halt, keine Ahnung wie viel, 2 Gigabyte am Tag Traffic, während einer, der irgendwie eine halbe Stunde YouTube oder eine Stunde YouTube guckt, wahrscheinlich dasselbe produziert. Also diese Art der Benutzung ist schon sehr user-spezifisch, sodass die nicht einfach sagen können, du hast viel Traffic, du machst das. Also das ist, ich habe jetzt so wirklich, wie gesagt, noch von keinem gehört, der da wirklich abgeklemmt wurde. So, ja, jetzt noch eine Sache, die eine ganz einfache Möglichkeit ist, ein bisschen zu teilen und ein bisschen, wie soll ich sagen, der Welt was Gutes zu tun. Die meisten Leute haben irgendeinen DSL-Anschluss und da kommen 1, 2, 3 Telefonnummern mit. Da kann man doch einfach sich für 2, 3 Euro bei eBay oder vielleicht hat man es auch noch im Keller ein Modem nehmen und ranzuhängen. Und über dieses Modem einfach IP für andere anzubieten oder auch für sich selbst. Das benötigt kaum Bandbreite von meiner DSL-Leitung, hat aber so diverse Vorteile. Ich kann zum Beispiel mit meinem alten Symbian-Handy ohne Datenvertrag einfach eine Datenverbindung aufmachen und habe auf dem Ding IP. Und wenn mein Handyvertrag das zulässt, ist sogar der Anruf ins deutsche Netz kostenlos. Das heißt, in Jabber kriege ich da problemlos drüber laufen, also irgendeinen Chat oder meine Webseite auf, um irgendwo ins nach einer Bahnverbindung zu suchen oder so. Man kann das mit seinen Freunden teilen, man kann aber auch das ganz einfach öffentlich machen und kommen dann gleich noch dazu, wo das eine richtig große Rolle gespielt hat. Das Ganze kostet mich gar nichts, also weil die Leute rufen mich an und die Internetleitung wird davon überhaupt nicht belastet. Selbst wenn ich bloß eine alte 1-Mbit-Leitung habe, merke ich die 56 Kilobit einfach nicht. Also über VoIP, ich habe mal, also selbst Fax und so, also relativ langsame Verbindungen machen dann mit Faxen, also das ist nicht schön. Also ich sage mal so, wenn du wie jetzt, wir zum Beispiel haben Kabel Deutschland, da ist das so ein VoIP-Teil daran. Dort funktioniert Modem nicht wirklich drüber. Aber so Telekom zum Beispiel, wo dann zwei ISDN-Kanäle noch dazu sind mit drei Telefonnummern, dort ist es zum Beispiel überhaupt kein Problem, einfach mal eine der Nummern zu nehmen, ISDN-Karte rein und ein Modem dazu. Und ja, da geht es aber mit VoIP, ist Modem, also es gibt zwar so ein paar Modem-Protokolle, die auch mit VoIP recht gut klarkommen, aber will man eigentlich nicht wirklich machen. Ja, so, jetzt ist die Frage, es gibt natürlich auch einen Fall, den ich hier mal nennen wollte, was heißt Fall, ein Beispiel, arabische Revolution, Ägypten, Tunesien und so weiter, da haben dann dort die Leute, Mubarak und wie sie alle hießen, gesagt, okay, jetzt machen wir mal das Internet aus, weil Facebook und Co. Und das nervt. Und da haben dann ein paar Leute, Telekomix hauptsächlich, gesagt, na gut, dann machen wir was ganz Einfaches. Sie haben Leute aufgerufen, hängt ein Modem an eure Internetleitung und wir schaffen die Telefonnummern nach Ägypten oder wo auch immer. Und internationale Anrufe sind heutzutage nicht mehr so teuer. Das heißt, die Leute haben dann von dort aus tatsächlich mit ihren Modems hier in Deutschland oder überhaupt jetzt Europa, USA angerufen und haben darüber wieder Internetverbindung gehabt. Und diese 56 Kilobit, was da durchpassen, haben gereicht, um E-Mails an die Verwandtschaft zu schicken, um Nachrichten, was passiert ist, rauszubringen, sich selbst zu informieren und natürlich auch einfach das gute Gefühl zu haben, man ist nicht abgeschnitten. Man hat einfach so, wie soll man sagen, ein kleines Loch durch die große Firewall gebohrt. Und das mit sehr wenig Aufwand. Also ich weiß nicht, wer das Chaos-Radio gehört hat, haben die Telekomix-Leute erzählt, dass das haben das halt hochgefahren. Und dann kamen tatsächlich auch die ersten Anrufe und sehr vielen. Einer der ersten hat dann in eine Folge von Friends, war das glaube ich, runtergeladen. Ich meine, wenn er Fan ist, ist das okay, aber es ist auf der anderen Seite auch so eine Sache, wenn man sich mit alternativen Zugängen befasst, wundert man sich manchmal, was den Leuten wichtig ist. Aber das ist nicht die Frage, ob das einem selber wichtig ist. Es ist einfach nur wichtig, dass die Leute das machen können. Das ist der Punkt, um den es geht. Ja. Jetzt kommen wir mal zu dem, was ich sag mal, mich persönlich eigentlich interessiert, weil IP-Vernetzung ist eigentlich eine relativ langsame, eine weit verbreitete Sache und wohl bekannt und gut ausprobiert mit, wie gesagt, Freifunk und so weiter, einfach Image für seinen WAT runterladen, also diesen WLAN-Router und schon ist man Teil davon. Jetzt wird es allerdings, wie gesagt, wenn es wirklich ernst wird, ist IP so unbestritten, wie die Vorteile davon sind, ist es schnell, es ist flexibel, ich kann darüber alle möglichen Sachen machen, aber ja, was ist, wenn die Infrastruktur, auf der das IP läuft, nicht mehr da ist, wenn sie kaputt ist, wenn sie einfach, also in Ägypten hätte es auch nicht funktioniert mit den Modems, wenn die auch das Telefon abgeschalten hätten. Wie es zum Beispiel in Jordanien ist das, glaube ich, ja, Syrien hat das zum Beispiel gemacht. Die haben auch großflächig Telefonleitungen gekappt. Aber da gibt es andere Sachen, kommen wir gleich dazu. Also, wenn es wirklich eine kaputte Infrastruktur ist, ist IP schlicht die falsche Wahl. Da muss man sich um andere Sachen machen. Klar kann ich dann keinen Stream mehr hören und so weiter, aber das ist auch erstmal Wurst, weil wichtig ist, dass Informationen durchkommen, dass die Leute nicht abgeschnitten sind. Und darum geht's. So, erstmal ein Politiker-Zitat. Weil die lügen nie, also der hat nur zur Hälfte gelogen, also das Internet ist tatsächlich kein großer Truck. Da hat er recht, das ist eine Reihe von Röhren, also das ist ein ziemlich bekanntes Zitat. Also das Internet ist kein Truck und genau aus dem Grund will ich das Problem mit den IP mal anhand von dem Truck erklären. So, das ist der Actros, das ist ein Spitzenprodukt. Das nehmen wir jetzt mal als Beispiel für Breitband-Internet. Super Technik, also wenn man das hier zum Beispiel, diese Reifen, wer da mal ein bisschen, das sind so Energiesparreifen, die haben auch keine Zwillingsreifen mehr, so alles ganz super schick, super effizient, serienmäßig CD-Wechsler eingebaut, Das ist der Truck fürs 21. Jahrhundert, wie es Mercedes genannt hat. Allerdings muss man dazu sagen, der ist für das Autobahnnetz von Mitteleuropa und Nordamerika gebaut. 75% vom weltweiten Straßennetz sehen anders aus, nämlich so. Das ist eine russische Landstraße im Frühjahr. Und da möchte ich den Actros sehen. Und genau das ist das Problem, was IP hat. Wenn es wirklich hart kommt, also wenn die Straßen kaputt sind, sprich wenn die Leitungen nicht da sind, wenn sie schlecht sind, dauernd ausfallen, ist IP einfach fehl am Platze. Und das ist auch egal, ob das irgendwo in der dritten Welt ist oder hier bei uns, bei einer Überschwemmung, wenn Kabelkanäle geflutet sind, bringt mir IP nichts mehr. Da kriege ich das einfach nicht durch, so schick wie es auch ist. Also brauche ich eine bessere Idee. Jetzt gehen wir mal ganz zurück, so vor 30 Jahren. Da hatten dann Leute die Idee, wir machen das. Also es gab da zwar schon IP, aber draußen so in der Welt, die Leute, die sich mit sowas befasst haben, haben ein bisschen was anderes gemacht. Also ein Prinzip, mit dem man Nachrichten übermitteln kann, ist Store and Forward. Das heißt, Nachrichten werden zwischengespeichert und so lange, bis sie zugestellt werden. Das heißt, kommen dann noch mit Mailbox-Netzen, wo das, wie soll ich sagen, am weitesten verbreitet war. Es gibt aber auch ein paar Sachen, wo das auch noch heute benutzt wird. Also E-Mail ist zum Beispiel so ein Ding. Das heißt, ein E-Mail-Server speichert die E-Mail zwischen so lange, bis er sie zustellen kann. Notfalls auch über mehrere andere Server. Das heißt also, wenn ich die E-Mail schicke, schicke ich erstmal an meinen Server und dort liegt die so lange, bis der die an den Empfänger-Server zustellen kann. Und der Empfängerserver, wo mein Server das hinstellt, muss noch nicht mal der Server sein, wo die E-Mail von dem User dann abgeholt wird, sondern das kann zum Beispiel einem Internet sein, Mail-Relais, wo das dann von dem zum nächsten weitergeht. Der Vorteil von dieser Form von Store and Forward ist, es ist zum einen sehr billig zu machen. Also ich brauche keine breitbandigen Sachen, weil ich halt auch keine Echtzeit brauche. Es ist sehr robust, selbst wenn über Tage keine Netzwerkverbindung da ist, liegen die Nachrichten halt wirklich so lange da, bis sie zugestellt werden können. Das heißt, es ist so robust, dass ich sagen kann, sobald mein Server, ich weiß, die Nachricht liegt dort und sobald die Verbindung wieder da ist, wird die rübergestellt. Und diese Verbindung muss nicht mal jetzt direkt über eine Leitung erfolgen, die kann auch zum Beispiel per Modem erfolgen. Also ich muss dort nicht unbedingt eine IP-Verbindung haben, sondern egal wie ich die Datei von A nach B kopiert kriege, das reicht. Das kann sogar über Internet funktionieren. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, Internet ist schlecht. Ich kann Store and Forward einfach machen, indem ich über Internet die Datei kopiere. Ich kann das per Modem in einer Direktverbindung machen. Ich kann das natürlich auch einfach auf einen USB-Stick kopieren und zu dem anderen hintragen. Das ist zum Beispiel das, was in Syrien gerade passiert. Also dort haben Leute tatsächlich ein altes Mailbox-Netz aufgebaut und schmuggeln Nachrichten von außen in das Land auf Eseln. Die haben da USB-Platten, die auf Jahrtausenden alten Pfaden durchs Gebirge getragen werden, vorbei an den Kontrollen und dann rückzu werden die Informationen wieder rausgetragen. Also so einfach kann man ein Land, was offline ist, wieder an die Informationswelt bringen. Es geht natürlich auch ein bisschen schicker, zum Beispiel über Funk, Packet Radio, Amateurfunk, WLAN-Richtstrecken. Man kann sich auch eignen. Es gibt zum Beispiel so kleine Module, die serielle Übertragung sozusagen, Datenübertragung, selbst sowas wäre denkbar, wenn man das mit einer entsprechenden Antenne ausstattet, muss halt in Funkreichweite sein. Aber Store and Forward hat halt den großen Vorteil, ich kann verschiedenste Medien nehmen, ich kann das Ganze, transportieren mit dem, was ich gerade habe. Ja, eines der Beispiele, wo das benutzt wurde, Mailboxen. Und zwar nicht die E-Mail-Mailboxen, was heutzutage als Mailbox gemeint, sondern so diese ganz alte. Hat hier mal wer eine Mailbox benutzt? Ich habe sogar mal welche betrieben. Also Mailboxen waren im Prinzip nichts anderes, als dass Leute sich zu Hause oder wo auch immer einen Computer hingestellt haben, konnte ein Uralter sein. Meine erste Mailbox lief zum Beispiel auf dem 8086 mit ich weiß nicht mehr, 256 Kilobyte RAM oder so. Es ging. Und da haben 70, 80 Leute drauf regelmäßig ihre Sachen geholt. Also das ist, Mailboxen sind im großen Stil, würde ich jetzt sagen, Mitte der 80er entstanden. Es gab natürlich schon vorher einzelne Leute, die mit solchen Sachen experimentiert haben, auch so mobil im Amateurfunkbereich. Aber so richtig los ging das Mitte, Ende der 80er und hat sich bis Mitte der 90er Jahre gehalten. Also da gab es Mailboxnetze mit mehreren Millionen Mitgliedern, also Mausnetz, Fido und so weiter und so fort. Das Ganze, der große Vorteil von den Mailboxen ist, es benötigt keine Hightech. Es reicht wirklich ein alter Computer. Es gab Leute, die haben mit dem C64 Mailbox betrieben. Teilweise völlig abenteuerliche Konstruktion. Nannte sich Katze. Man hatte seinen Hörer im Akustikkoppler und dann, wenn es geklingelt hat, mit einer Mechanik den Hörer sozusagen, also nicht den Hörer, sondern das Ding, wo der Hörer drauf liegt, hochgehoben und wenn der Anruf ab, wieder aufgelegt. Also so solche Sachen sind da gebaut worden, teilweise richtig coole Hacks. Ja, das Ganze, wie gesagt, sehr billig zu betreiben, sehr einfache Software. Es ist insgesamt auch sehr robust, also wenn, selbst wenn der Telefonanschluss mal über Tage gestört ist, die Nachrichten liegen drin in der Mailbox und sind auch nicht, wenn man sich ein bisschen clever anstellt, auch so einfach da runterzubringen, also dass man jetzt so sagt, zum Beispiel, man betreibt eine Mailbox hier, die hauptsächlich Zielgebiet Ägypten hat, ist die für die ägyptischen Behörden faktisch nicht erreichbar. Also das heißt, mit ein bisschen Ausnutzen, was es so an Mitteln und Wegen gibt, sich irgendeiner Jurisdiktion zu entziehen, ist so eine, also selbst wenn das nur eine Mailbox ist, ein relativ schwer zu zensierendes und zu unterbrechendes Medium. Ja. Der Zugriff auf die Mailbox läuft in der Regel über Modem, also eine serielle Verbindung. Es geht aber grundsätzlich auch per IP, gibt es keinen Grund, warum das nicht gehen sollte, oder den vor uns schon erwähnten USB-Stick. So. In späteren Zeiten dann gab es auch einen sogenannten Point, beziehungsweise Site wurde es auch manchmal genannt, Betrieb, wo sozusagen die Mailbox, die Nachrichten, die der Nutzer kriegt, vorgepackt hat, komprimiert und dann hat man sich nur ganz kurz mit der Mailbox verbunden, also sozusagen nicht online, sondern man ist hingegangen, hat mit seinem Programm, Crosspoint war so ein Beispiel, hat dann seine Nachrichten runtergeladen, ZIP komprimiert, was auch immer, und der hat die lokal entpackt und man hatte lokal eine Oberfläche, in der man die ganze Sache lesen konnte, was zum Teil Anrufe von ja, wenigen Sekunden bedeutet hat. Und wenn man sich das nächste Mal verbunden hat, hat der die Nachrichten, die man selbst geschrieben hat, dann auch wieder hochgeladen und die anderen haben das dann gekriegt. Natürlich war es nur eine Frage der Zeit, bis es Mailbox-Netze gab. Das heißt, die Mailbox-Boxen haben sich untereinander vernetzt. Das heißt, die haben nichts anderes gemacht, als sie jetzt in dem eben erwähnten Point-Betrieb, statt dem User nur haben die auch gesagt, es gibt jetzt eine Nachbar-Mailbox, die hat dieselben Foren oder Bretter, nannte sich das damals, miteinander zu synchronisieren. Die sagen, da gab es dann verschiedene Protokolle, Z-Netz, Fido, Maus, UUCP, also eines der größten Sachen, was auch in Mailboxen war, war das Usenet. Also den meisten Leuten ist Usenet nur bekannt als Quelle von Film. Das Usenet hat eine sehr, sehr lange Geschichte, die ist, ja, ich glaube 78 oder wann das Ganze entstanden ist. Und das war halt eher so eine Art Forenstruktur, wo Leute tatsächlich über verschiedene Themen diskutiert haben. Und das ist nur teilweise im Internet gewesen, es ist teilweise auch in Mailboxen gewesen. Und es kann unter Umständen mal 2-3 Tage dauern, bis man wirklich alle weltweit geschriebenen Nachrichten hat, aber man kann sich sicher sein, dass sie kommen. Also diese Mailbox-Netze waren unheimlich robust. Es gibt zum Beispiel, also ich weiß nicht, die Älteren werden das vielleicht noch sich erinnern, 90er Jahre, die Jugoslawienkriege, da gab es dann ein Projekt, ZAMIR nannte sich das, für den Frieden zu Deutsch, Das sind die Leute wieder angebunden worden ans Netz mit eben im Mailbox-Netz. Ich glaube, das war damals mit Z-Connect, hat auch Padelun hier von Bionic, also die Bionic-Mailbox, beziehungsweise, ich komme jetzt gerade nicht wieder verein. Hä? Cerberus, ja. Haben die das betrieben und teilweise mit solchen Sachen, dass die nach Italien rüber mit Richtfunk, mit diesen alten portablen Telefonen, ich weiß nicht, wer die noch kennt, über die Adria rüber mit Richtmikrofonen, Richtantennen, dann in Italien Telefonnummern angerufen haben, um die Nachrichten aus Jugoslawien rauszukriegen, beziehungsweise neue rein, und haben damit das Land an die, also zurück ins, in die Welt sozusagen geholt. Und vor allen Dingen das erste Mal wirklich unzensierte Informationen. Es gab halt immer zwei Seiten, das ist halt im Krieg immer so, da gab es auf der einen Seite oder in dem Fall sogar dann drei Seiten, es gab immer die zwei Länder, Ethnien, wen auch immer, die aufeinander eingeschlagen haben und dann die NATO noch. Und jeder hat natürlich versucht, seine eigene Propaganda durchzubringen. Und dann war das auch immer sehr interessant, einfach mal die Leute zu hören, die da mittendrin sitzen. Und das hat denen dann halt die Möglichkeit gegeben, einfach mal ihre Informationen nach draußen und auch natürlich Informationen ungefiltert von außen zu kriegen. Ja, auch hier wieder in die Netze. Sieht man den Mauspfeil? Ja. Also wenn ich zum Beispiel als User hier an dieser Mailbox bin und irgendwer ist hier drüben, wird das Ganze so sein, dass ich meine Nachricht in diese Mailbox schicke. Diese synchronisiert sich natürlich mit der, beziehungsweise auch den anderen, aber die Nachricht würde über diese laufen. Die Mailbox hält das zwischen und weiß natürlich, dass die Mailbox die Nachricht noch nicht hatte und schickt diese Nachricht dann auch an die, beziehungsweise die beiden anderen. Das heißt, diese Nachrichten synchronisieren sich durch das Netz und sind dann in der Regel auch auf jeder Box in diesem Netz vorhanden. Das heißt, wenn zum Beispiel aus irgendeinem Grund der Diktator, wer auch immer, diese Leitung hier kappt, sind die Nachrichten hier und die Nachrichten sind dort. Also so ein Netzsplit passiert und die können dann auch keine Nachrichten hin und her schicken. Sobald diese Verbindung aber wieder hergestellt ist, findet ein kompletter Austausch statt. Das heißt, selbst wenn man eine schlechte Verbindung hat, eine sabotierte Verbindung und so weiter, zum Beispiel, dass man umschalten muss von einer Modem-Verbindung auf einen USB-Stick, der durch die Berge getragen wird. Ich kriege die Informationen in das ganze Netz. Und da die so viel vorliegt, ist es auch so gut wie unmöglich, das zu zensieren. Weil wenn ich diese Box aus dem Netz rausnehme, sind alle anderen immer noch da. Wenn die dann außerhalb der Jurisdiktion stehen, oder Erreichbarkeit, weil Leute die verstecken. Also es reicht, wenn irgendwer im Keller einen alten PC hat, wo der dann zum Beispiel per USB-Stick regelmäßig die Sachen hinsynchronisiert. Das heißt, wenn alle anderen Boxen hochgenommen werden, die online sind, irgendwie über eine Telefonnummer oder so erreichbar sind, reicht es, diese Box wieder hochzubringen, die Informationen wieder in das Netz einzuspeichern und die Sachen sind wieder da. Ja. Es gibt aber auch Sachen, wo man das Ganze, also nicht nur jetzt Zensur, wo man das Ganze auch ausnutzen kann, weil es einfach eine schlechte Infrastruktur gibt. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Zimbabwe. Es gibt aber auch noch ein paar andere Projekte, wo das gemacht wird. Da gibt es halt Dörfer, die sind einfach weit, weit weg. Dort gibt es weder Strom, geschweige, dass da irgendwer mal eine Telefonleitung hingezogen hat. Und dort ist das so, dass die einfach lokal irgendwie über Solarzelle oder teilweise Windrad, was auch immer, teilweise auch einfach mit einer Autobatterie, die dann irgendwo aufgeladen wird, irgendwo im, wie auch immer, Rathaus werden die Dörfer nicht haben, also irgendeine zentrale Hütte, wo alle so Zugang haben, also gibt es so eine Mailbox, wo Leute direkt lesen können, E-Mail schreiben können, Foren durchsuchen können, wo dann, wenn der Bus dort durchfährt, haben die einfach einen Datenspeicher, der über WLAN angebunden ist in den Bussen und der trägt die Daten von einem Dorf und auf dem Rückweg wird es wieder zurück synchronisiert. Und so haben die weite Teile des Landes vernetzt und kriegen Informationen durch und ja, es ist langsam, aber es ist möglich in irgendeinem Dorf, wo vorher, wie gesagt, noch nicht mal irgendein Telefon war, plötzlich eine E-Mail zu schreiben an jeden in der Welt. Also das ist ein Quantensprung für die Leute, also gerade auch was die Bildung in den Dörfern angeht, wo einfach sich plötzlich ein Horizont sozusagen öffnet, den es vorher nicht gab. Ja, es gibt natürlich auch, oder gab Gateways zwischen den verschiedenen Mailbox-Netzen. Das heißt, diese Mailbox-Netze waren in der Regel nicht in sich selbst geschlossen. Also die meisten Mailboxen hatten sogar mehrere Mailbox-Netze auf einmal in sich. Also jetzt hier Fido, Maus, Z-Netz, das waren so große Sachen. Und hier ist dann auch nochmal sozusagen angedeutet, der Anwender, der sich mit seinem Modem auf der Mailbox verbindet und das Ganze dann sozusagen übers Internet dann sozusagen synchronisiert wird, auch in Sachen, die eben so nicht bekannt sind bisher. Ja, ich muss mich ein bisschen sputen, merke ich gerade. So, was so meine, was heißt Idee oder Sache ist, also Zukunft, was zum Beispiel solche Gateways angeht. Eine Idee wäre es, dass zum Beispiel soziale Netze, ich muss nicht unbedingt Facebook sein, aber jetzt so Diaspora oder so, wenn die zum Beispiel sich mit ihren ganzen Datenmodellen, mit ihrer Struktur daraufhin ausingen, dass die ganzen Sachen eben zum Beispiel in Storen vorwärts laufen könnte, kann das Zeug im Internet ganz normal laufen und wenn, ich sage mal, wenn es wirklich hässlich wird, dann kann man zum Beispiel, oder in Gegenden, wo es halt wirklich keine IP-Connectivity gibt, kann man das Ganze dann eben auf Store and Forward umschalten. Und es heißt ja nicht, dass man es im täglichen Betrieb machen muss. Es ist schön, wenn es diese Rückfallmöglichkeit gibt, dass man einfach sagt, aktuelle Themen oder aktuelle Dienste einfach auf den Weg, also selbst solche Sachen wie Twitter, was ja nun fast ein Echtzeitmedium ist, wäre kein Problem, über einen Store und Forward zu machen. Dann sind die Daten halt Stunden oder möglicherweise Tage alt, aber sie werden gehört, sie kommen durch. Ist nicht komfortabel, aber besser als nichts. Ja, Transportwege habe ich hier nochmal, also DFÜ, Modem, ISDN. Es gibt noch ein paar andere Sachen, was so über Telefonleitungen so stattgefunden hat. DATX-P und solche Geschichten ist heutzutage nicht mehr wirklich relevant, würde aber grundsätzlich alles gehen. IP bzw. Internet, man kann das Ganze natürlich auch mit Anonymisierungsdiensten wie Tor zum Beispiel machen. Das heißt, dass zum Beispiel der Standort der einzelnen Mailboxen nicht rausgefunden werden kann, indem man sozusagen in das Netz eindringt und dann Stück für Stück sich von einer zur anderen Mailbox durchhangelt oder einen anderen Server, sondern man kann das auch, also den Datenaustausch verschleiern. Amateurfunk habe ich schon genannt, ist ein Weg, Packet Radio, selbst Morsen ist langsam, aber robust oder eben Datenträger hin und her tragen. Ja, kurz Amateurfunk. Also Amateurfunk ist eine der Sachen, also wenn es, also zum Beispiel um den Jugoslawienkrieg mal zu nennen, es gab da, also die ersten, die aus Jugoslawien tatsächlich ungefilterte Informationen geliefert haben, waren Amateurfunker. Und das waren auch die ersten, die man von außen erreichen konnte, um denen zum Beispiel Infos zu geben. Natürlich denkt jeder erstmal an Sprechfunk, ist natürlich auch ein großer Teil, was im Amateurfunkbereich stattfindet. Es gibt verschiedene Frequenzbereiche, Kurzwelle, UKW, 70 Zentimeter und so weiter und so fort, will ich jetzt hier nicht so weit eingehen. Was ein großer Vorteil von Amateurfunk ist, ich kann natürlich, ähnlich wie bei Radio, auf einmal sehr, sehr viele Leute erreichen, indem die einfach nur zuhören und man irgendwas sagt. Ist natürlich auch eine schöne Sache, dass es seit ja, bestimmt 30 Jahren gibt es Packet Radio. Das ist eine Art Funkmodem, also da wird über Amateurfunk, aber auch über solche Sachen wie CB-Funk, kann man damit Daten übertragen. Das heißt, man kann relativ schnell mit den dort vorhandenen Techniken Datennetze aufbauen, die hunderte Kilometer überspannen. Oder eben noch, also das heißt, ich kriege die Nachricht in relativ kurzer Zeit durch, auch wenn sie nicht so viel ist. Auf der anderen Seite, die Bandbreite ist relativ, also eine typische Facebook-Seite, wenn man sie im Browser abruft, sind wohl irgendwas 700 oder 800 Kilobyte Daten, was zum großen Teil daran liegt, dass da Logos drin sind, dass da Bilder drin sind, Icons und. Der eigentliche Anteil an Informationen sind eher so 700, 800 Bytes. Wenn man sich sozusagen aufs Wesentliche beschränkt, was übertragen wird, reicht auch ein Packet-Radio mit 1,2 Kilobit oder 9,6 Kilobit völlig aus, um wirklich jeden mit jedem kommunizieren zu lassen. So, Lizenzpflicht, also Amateurfunk kann man nicht einfach so machen, also nur mal so, also nicht einfach bei eBay jetzt ein Amateurfunkgerät kaufen und losfunken, gibt Ärger. Was ihr allerdings machen könnt, ist bei eBay euch ein CB-Funkgerät holen und schon könnt ihr Packet Radio machen, weil der Linux-Kernel hat nämlich was Lustiges drin, nennt sich Sound Modem und jeder kann mit ein bisschen Basteln, Kabel löten und noch eine kleine Platine mit einem Transistor drauf einfach Packet Radio machen mit seiner Soundkarte. Geht. Ja, um das Ganze jetzt mal zusammenzubringen, die große vereinheitlichte Theorie, wer Netze aufbauen will, die richtige Kombination der Einzelteile, das ist das, auf was es ankommt. Es geht nicht darum zu sagen, hier, wir bauen jetzt das Supernetz, es geht darum, was will ich machen, was will ich durchbringen, gegen wen oder welche Widrigkeiten kämpfe ich. Ist es einfach nur ein Opalgebiet, wo eigentlich niemand was dagegen hat, wenn Breitband hinkommt, oder ist es ein Mubarak, der ja, nicht will, dass da überhaupt eine Information hinkommt. Ja, vorhandene Einzelteile sinnvoll nutzen. Wie gesagt, ein altes Modem, was man hat, nicht wegschmeißen. Lagert euch das Zeug im Keller ein. Ihr werdet es wieder brauchen. So. Ja, das war es dann eigentlich auch schon von meiner Seite. Noch Fragen?
Genau, Fragen hier. Wir haben ein Funkmikro.
Ja, bei diesem Mailbox-System, da stelle ich mir die Frage, wer kann denn da diese ganzen Nachrichten lesen? Also sind die dann personenbezogen oder sind die dann wirklich für alle zugänglich?
Es gab zwei Bereiche sozusagen, oder nennen wir mal drei Bereiche. Es gab natürlich einfach E-Mail. Teilweise war das dann auch tatsächlich die E-Mail, die wir jetzt kennen. Es wurde teilweise auch diese Fido-Mail zum Beispiel, war was Eigenes, wurde dann über die Gateways umgesetzt in richtige E-Mail-Adressen. Das heißt, dass auch jemand aus dem Nicht-Fido-Netz dir persönliche Nachrichten schicken konnte. Es gab natürlich in diesen Netzen öffentliche Foren oder Bretter, wie es damals hieß. Das heißt, die konnte jeder, der an dieses Netz angeschlossen ist, lesen. Und es gab immer auch, dass einzelne Mailboxen oder auch Mailbox-Verbunden ich sag's mal, geschlossene Benutzergruppen gemacht haben. Also wo ich sage, hier sind ein paar Foren, die können nur eingeschränkt Leute lesen. Also ähnlich wie die Kreise bei Google+. Okay.
Und Verschlüsselung ist
dir überlassen. Also es war damals natürlich, da hat keiner an sowas gedacht, da war Verschlüsselung noch Geheimwissen. Aber heutzutage ist es überhaupt kein Problem, pack das Ding auf eine verschlüsselte Platte, tu deine Übertragung, die zum Beispiel UUCP ist in jedem Linux noch drin, Pakete, die da übertragen werden, werden normalerweise mit GZIP oder irgend sowas komprimiert. Nimm einfach GNU-PG und statt zu verschlüsseln, GNU-PG wissen die wenigsten, packt auch. Also die Sachen werden dadurch auch kleiner. Hat natürlich auch gleich den Vorteil, dass du nicht nur eine Verschlüsselung hast, sondern auch eine Authentifizierung. Wenn du das signiert hast, ist es tatsächlich jemand, der zum Netz gehört, und umgekehrt, nur der Empfänger kann es entschlüsseln. Also du hast auf der Ebene gleich mehrere Sachen sichergestellt.
Danke.
Weitere Fragen?
Ich kenne mich leider mit der ganzen Problematik wenig aus und deswegen hätte ich gerne ein How-To oder so ähnlich, weil aus dem Vortrag jetzt für mich ja. Konsequenzen ziehen ist sehr schwer.
Ja, also das war auch also meine Absicht, hier wirklich erstmal einen Überblick zu kriegen, weil nicht jeder, der jetzt sagt, ich will alternative Vernetzung, wird sich zum Beispiel sagen, ich brauche eine Mailbox und ich brauche Freifunk zum Beispiel. Wenn du sagst, ich will in meinem Stadtteil, wo ich bin, ein Freifunknetz aufbauen, www.freifunk.net, also du findest die Sachen im Internet. Also was ich hier erzählt habe, ist alles kein Geheimwissen, ist alles altes Zeug. Also das ist also gerade die ganzen Mailbox-Geschichten sind zum Teil älter als die meisten, die hier sitzen. Und das findet sich alles im Netz. Und es ist auch schwer, da jetzt wirklich zu sagen, mach das so und so, weil ich weiß nicht, was hast du für Technik, was hast du für Ziele? Willst du nur ein paar Freunde erreichen? Willst du zum Beispiel via Telecomex helfen? Dann ist zum Beispiel, dass du dir ein Modem an deine Internetleitung hilfst, zum Beispiel hängst eine Hilfestellung.
Ja, ich verstehe das als direkte Frage, darum möchte ich direkt darauf antworten. Und zwar, wenn jetzt irgendwie jetzt der Fall eintritt, wie du sagtest, wir brauchen das Modem mal wieder, dann werde ich wahrscheinlich nicht irgendwie auf die Idee kommen, nach Technik zu suchen, die vor 20 Jahren mal Mode war, und dann wissen oder denken, aha, die ist verschlüsselt, und deswegen wäre halt irgendwo ein How-To sehr schön.
Genau, also einfach so eine Art Linkliste wahrscheinlich, wo du die Informationen findest. Ich sehe zu, sowas zusammenzustellen, dann machen wir das mal.
Aber druckt euch das Zeug jetzt aus.
Ja, ganz genau. Revolution. Und das ist genau, druckt es euch aus. Ja. Ja, mehr?
Ich habe noch mal eine Frage, und zwar, was braucht man eigentlich, um selber ISP zu werden?
Es kommt natürlich darauf an, was du anbieten willst. Wenn du selbst ISP werden willst, im Sinne von, dass du DSL-Anschlüsse und so weiter, dann erstmal viel, viel Geld.
Na, also erstmal Leute ans Netz bringen.
Also solche Sachen wie zum Beispiel Freifunk ist zum Beispiel ein ISP. Da brauchst du zum Beispiel irgendeinen WLAN-Router, der mit dieser Software klarkommt. Also der dieses OLSR-Protokoll spricht, das ist so ein WAT54, so eine Einstieg. Es gibt noch diverse andere Sachen. Im Prinzip ein WLAN-Router. Damit geht's los.
Und wie geht dann der Link zum Internet?
Das, was ich vorhin gesagt habe, du brauchst irgendwo einen Uplink. Und in der Regel stellen die Leute zur Verfügung, also dass die sagen einfach, ich habe einen, gebe irgendwie 2 Mbit davon an das Freifunk. Ist natürlich auch öfter so, dass Leute einfach sagen, wie zum Beispiel die Dörfer, die ein bisschen weiter weg sind, dass sie einfach sagen, wir mieten uns irgendwo in der Stadt, die wir sehen, in DSL-Anschluss und machen in WLAN-Link zwischen unserem Dorf und diesen Dingen, wo dann einfach 10 Leute oder 50, wie auch immer, wie viel das sind, dann sich einfach zusammen so einen Anschluss mieten und da reingehen. Du kannst natürlich auch die ganz normalen ISP Sachen machen und suchst dir irgendeinen Interconnect mit dem, was weiß ich, AMSIX oder so. Da wird es dann auch wirklich richtig, richtig teuer. Also da bewegst du dich dann in den Ebenen, wo dann Google und so spielt. So, ansonsten läuft es meistens darauf hinaus, dass irgendwo ein ganz normaler privater DSL-Anschluss steht und in dieses Netz geroutet wird.
Ja. So. Ich habe noch eine Frage, wie diese Abschaltung von dem Internet läuft. Besetzen dann quasi, sag ich mal, das Militärregime da Telefonzentralen und ziehen da Stecker draus, oder sind das wie viele Posten sind das? Sind das 3, 4 oder sind das Tausende?
Das hängt ganz von der Struktur ab, wie das Internet in dem Land aufgebaut ist. Also in Ägypten waren es wohl 2 oder 3 Stellen, wo Kabel nach ins Ausland ging.
Also
in Deutschland wäre das ein bisschen was anderes, aber selbst hier fordern ja die Politiker einen Internet-Kill-Switch. Mhm. Wie auch immer der aussehen soll.
Also die könnten das machen.
Ja.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie zum Beispiel, also in Ägypten war es ja, dass einfach die BGP-Routen revoked worden sind, aber ich weiß nicht, wie sehr sich zum Beispiel die Telekom wehren würde, wenn es da von der Bundesregierung heißt, macht aus.
Tja, das ist die gute Frage. Also du hast hier 2 Interessen, die gegeneinander spielen. Zum einen denke ich nicht, dass die Telekom sich mit Händen und Füßen gegen irgendeinen Beschluss wehren wird. Auf der anderen Seite wollen die natürlich Geld machen. Wenn sie ihr Netz ausschalten, machen sie keins. Ich denke, es wird zum Beispiel bei uns hier eher so eine Sache wie jetzt zum Beispiel in England sein, dass die anfangen, bestimmte Seiten zu filtern, dass die anfangen, bestimmte Dienste zu filtern. Also dass es eher zu einer Diensteeinschränkung, denn zu einer Diensteabschaltung kommt. Also das ist immer so eine Sache, aber rein rechtlich, wenn jetzt, also ich bin kein Jurist, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass irgendwie gesagt wird, hier, was weiß ich, 13. Februar Dresden, macht mal auf den und den und den Handymasten das IP aus, weil da tun sich die Demonstranten drüber und sagen noch, hier ist die richterliche Anordnung, da wird die Telekom nicht Nein sagen, da bin ich mir sicher.
Der entsprechende Provider hat ja auch letztes Jahr die Website des Dresden Nazifrei gesperrt.
Ernsthaft?
Die sind dann auf einen anderen Server umgezogen. Die Website hieß vorher dresdennazifrei.de und heißt jetzt dresden-nazifrei.com. Unter der DE-Nummer erhält man nur die Startseite mit der großen Aufschrift Schrift zensiert.
Okay. Also soweit zum Thema Realitätsabgleich. Also es ist nicht nur Mubarak, es ist auch eine Frau Merkel. Oder wer auch immer. Ja.